und herzlich willkommen hier zu Signals for Life. Heute mit Teil 2 zu kamerabasierter Photoplethysmographie. Und als allererstes möchte ich mal ein riesen Dankeschön sagen an all diejenigen, die hier jedes Mal wieder einschalten, an alle unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber natürlich auch herzlich willkommen an all diejenigen, die heute das erste Mal einschalten. Ich würde zwar sagen, einmal Pause drücken und zumindest zu Teil 1 der kamerabasierten Photoplethysmographie zurückgehen, aber bleibt auf jeden Fall hier. Also ihr seid hier alle herzlich willkommen. Ich freue mich total, je mehr Leute wir erreichen. Vor 2 Wochen ging es ja darum, was ist überhaupt kamerabasierte Plethysmographie? Was machen unsere Experten, Professor Zaunseder und Dr. Rasche? Und was kann man mit der Forschung überhaupt so anfangen? Heute wollen wir uns ein bisschen der Zukunft und auch der Anwendung widmen. Was wird also in Zukunft mit der Forschung passieren? Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Was sind vielleicht auch Wünsche und Visionen, die Professor Zaunseder und Dr. Rasche haben? Aber zu Beginn würde ich nochmal, einfach um reinzukommen, vorschlagen, dass wir mal ganz aktuell gucken, was liegt so bei Ihnen an? Was bearbeiten Sie gerade diese Woche? Worum geht es ganz aktuell?
Ich beschäftige mich damit, wie ich die ohnehin schon vorhandenen Methoden, um solche Videoaufnahmen zu bewerten, noch weiter verbessern kann. Das ist das, womit nicht nur ich, sondern auch meine Doktoranden und einige Studierende, die sich im Rahmen von studentischen Arbeiten eben damit beschäftigen. Wir versuchen das stetig weiterzuentwickeln und das betrifft dann viele Teile, ich hatte das ja schon mal anklingen lassen, es gehört da dazu, Bildverarbeitung zu machen und es gehört auch Signalverarbeitung dazu. Wir versuchen verstärkt auch Methoden der künstlichen Intelligenz, also maschinelle Lernverfahren, hier einfließen zu lassen, um aus den Videos vielleicht noch mehr rauszuholen. Wir haben glücklicherweise mittlerweile einige Videos, mit denen wir das erproben können. Und wir freuen uns aber natürlich auch, dass unsere Videogrundlage weiter wächst, dank vor allem dem Stefan Rasche.
Ja, Herr Rasche, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie sahen vielleicht Ihre letzten 2 Wochen, sehen Ihre nächsten 2 Wochen aus? Was steht bei Ihnen so auf der aktuellen To-Do-Liste, wenn es um Ihr Forschungsthema geht?
Die letzten Wochen sahen so aus, dass wir ein Projekt vorbereiten, um die Technologie in der Intensivmedizin zu untersuchen. Wir wollen sehr gerne wissen, wie die Photoplethysmographie, vor allem wie sich das zweidimensionale, also die räumliche Ausbreitung der Durchblutung in der Haut bei schweren intensivmedizinischen Erkrankungen auswirkt, wie sich das verändert, ob es während des Krankheitsverlaufes da Veränderungen gibt, die vielleicht prognostische Aussagen zulassen oder ob wir auch Veränderungen sehen, die auf unsere Therapie einen Einfluss haben können. Das ist ein recht großes Projekt, was wir im Moment inhaltlich vorbereiten und dazu auch Anträge stellen und eine Planung machen, dass wir das vielleicht, so wenn alles gut läuft, im Jahr 2023 beginnen.
Jetzt würde ich sagen, sind wir so wieder ein bisschen angekommen. Für all die, die jetzt aber noch mehr Fragezeichen haben und nicht Folge 1 gehört haben, würde ich dringend mal den Pauseknopf drücken und dann eben doch einmal ins Thema reinkommen mit Folge 1. Mich interessiert natürlich, wenn ich mich richtig erinnere, es sind ja jetzt 2 Wochen auch schon her, Herr Zaunseder, Sie hatten ja angesprochen, es ist eben kamerabasiert und es könnte erstmal, so meine Erinnerung, jede Kamera irgendwo sein. Aber wie können wir uns das konkret vorstellen? Also haben Sie schon eine Vorstellung von dem Endprodukt sozusagen? Wie groß ist die Kamera? Wie wird die Anwendung ganz konkret aussehen? Wie kann ich mir das vorstellen, was Sie da entwickeln?
Ja, das wird extrem auf den konkreten Anwendungsfall ankommen. Stefan hatte das zu Beginn der letzten Folge mal gesagt, dass dort verschiedene Szenarien denkbar sind im Krankenhaus, aber eben auch telemedizinisch. Und das hat ganz großen Einfluss drauf, wie diese Systeme dann aussehen. Ich sehe beispielsweise beim telemedizinischen Einsatz, das heißt, zum Beispiel bei Leuten zu Hause, die werden zukünftig ihr Tablet benutzen und die ganz normale Tablet-Kamera wird Videos aufzeichnen und wir werten diese Videos aus und gewinnen gesundheitsrelevante Daten. Das kann man jeden Tag machen, sodass man da einen schönen Verlauf bekommt und wir erkennen frühzeitig, wann es Abweichungen vom Normalen gibt und können dann automatisiert beispielsweise einen Arzt benachrichtigen. In der Situation ist es eine im Tablet oder im Smartphone integrierte Kamera. Im klinischen Setting, das, was Stefan angesprochen hat, dass wir eben gerne auch intensivmedizinisch überwachen wollen, gehe ich davon aus, dass es eher dahin geht, dass man ein bisschen bessere Kameras verwendet, die dann ein bisschen größer sind, also aber trotzdem sehr gut handhabbar. Also wir reden hier von Gesamtsystemen, die eben ungefähr so handgroß sind, sage ich mal, und sind aber im Vergleich zu Handykameras und Smartphone-Kameras ein bisschen sensitiver, also die erfassen noch kleinere Veränderungen, sage ich mal. Und das wird eben noch mit einem Gestell versorgt, sodass man Patienten gut aufnehmen kann. Und das ist es dann aber eigentlich auch schon. Das macht die Technik ja auch so attraktiv, dass eigentlich der Aufwand erstmal nicht groß ist und Patienten auch nicht zusätzlich irgendwie dadurch gestört werden, was in der herkömmlichen Medizin und Medizintechnik ja auch gerade im intensivmedizinischen Bereich schon gang und gäbe ist, dass man halt Technik hat, die für die Patienten natürlich auch nicht bequem ist. Das nimmt man in Kauf, weil die Patienten sind eben schwer krank und die Technik liefert wichtige Informationen. Aber wir haben hier jetzt die Möglichkeit, eben auch patientenfreundliche Technik anzubieten.
Ja, ich glaube, Sie haben das ja schon komplett angesprochen. Der Anwendungsbereich kann überall sein. Also ob zu Hause oder dann eben im Krankenhaus, total vielfältig und offensichtlich super einfach zu handhaben und flexibel. Herr Rasche hatte aber ja schon in Folge 1 angedeutet, dass Sie jetzt ganz speziell bei Ihrer Forschung sich besondere Krankheitsbilder angucken. Vielleicht können Sie da ja einfach sagen, also Sie müssen jetzt nicht alle aufzählen, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber vielleicht exemplarisch mal, was das so in etwa ist und warum genau diese Krankheitsbilder sich da angeguckt werden.
Zum Beispiel bei Patienten, die eine größere oder sehr große Operation hinter sich haben und die sich in der Erholung nach dieser Operation befinden. Das ist eine sehr interessante Zielgruppe, weil wir wissen, dass sich Komplikationen postoperativ sehr frühzeitig eben an der Hautdurchblutung manifestieren. Es gibt ja jetzt schon auch klinische Möglichkeiten, die Hautdurchblutung zu messen. Und wenn man diese Tests macht, dann kann man schon am ersten, zweiten Tag bei Patienten, die einige Tage später eine Komplikation entwickeln, dass sich dort die Hautperfusion verschlechtert. Das ist eine Zielgruppe, die schon sehr relevant ist, weil wir dort frühzeitig neue Informationen gewinnen können, um dann eventuell auch eingreifen zu können und weitere Untersuchungen einzuleiten, um eben die Entwicklung der Komplikationen vielleicht zu vermeiden oder das Ausmaß zu reduzieren. Andere Anwendungsbereiche wären Krankheitsbilder, wo der Kreislauf sehr instabil ist. Und wenn die Patienten auf der Intensivstation liegen und zum Beispiel einen Schock haben oder eine Sepsis oder einen schweren Herzinfarkt, dann können wir eigentlich nur den Blutdruck messen. Wir können auch die Herzleistung messen, wir können auch messen, wie viel Sauerstoff im Blut ist, aber wir wissen nicht, wie gut die Organe durchblutet werden. Diese Messung, die gibt es einfach nicht. Wir können das zwar an Surrogatparametern abschätzen, es gibt bestimmte Stoffwechselprodukte, die uns sagen, ja, die Organdurchblutung ist schlecht oder gut, aber wir können es nicht messen. Und die Hautdurchblutung hängt aber sehr eng zusammen mit der Organdurchblutung, mit der Durchblutung der inneren Organe, sodass wir uns erhoffen, aus der Hautdurchblutung eben auf die Organdurchblutung Rückschlüsse ziehen zu können.
Mhm. Ich finde es total erstaunlich und auch total spannend, dass das dann wirklich überall Anwendung finden kann. Jetzt sind wir eigentlich in unserer Zukunftsfolge und wir sind ja doch noch sehr im Hier und Jetzt. Deshalb habe ich so die Frage, natürlich mit einem Lächeln, was sind denn so Ihre Wünsche? Ihre Wünsche für die Zukunft, vielleicht allgemein, aber vielleicht ganz konkret auch von Ihnen, Herr Rasche, an Herrn Zaunseder oder wo sagen Sie, Herr Zaunseder, Mensch, Herr Rasche, das müsste sich gerade auf medizinischer Ebene in der Zukunft noch verändern, damit wir ganz konkret noch bessere Technologien entwickeln können. Was sagen Sie, sind so Ihre Wünsche und Visionen? Wir können ja gerne einfach bei Ihnen bleiben, Herr Rasche.
Also eine Vision, würde ich es vielleicht mal, ist, dass jede Patientin und jeder Patient die ganze Zeit im Krankenhaus gemonitort wird. Ich möchte das jetzt mal nicht überwacht nennen, weil das ja immer noch so einen negativen Beiklang hat, aber dass wir von jedem Patienten wissen, wie es ihm gesundheitlich geht. Also, dass wir von jedem Patienten 24 Stunden, 7 Tage pro Woche wissen, wie es ihm gesundheitlich geht, das ist tatsächlich nicht so heutzutage. Ich denke, das können wir mit so einer Technologie erreichen, die völlig unkompliziert angewendet werden kann, die niemanden stört. Bedeutet schon, dass man zum Beispiel in so einem Patientenzimmer vielleicht nicht nur eine Kamera hat, sondern dass man 5 Kameras hat, die aus verschiedenen Perspektiven das aufzeichnen. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir kleine Geräte entwickeln, die gut praktisch handzuhaben sind und die uns eine schnelle Information liefern und dass wir praktisch sehr schnell sehen, was wir sehen wollen.
Mhm. Herr Zaunseder, was ist es denn bei Ihnen?
Also eigentlich bin ich mit dem Stefan Rasche extrem zufrieden, muss ich sagen. Der Stefan verkörpert genau das, was wir brauchen. Ein Arzt, der engagiert ist, Technik interessiert und da absolut auch dann seine klinische Expertise mit einbringt. Es gibt heutzutage immer mehr solche Ärzte, aber es sind natürlich beileibe nicht alle. Und das ist eigentlich schon ziemlich optimal, würde ich sagen. Und auch der Einsatz, weil ganz viel, was in der Klinik passiert, das trifft nicht nur auf Stefan zu, sondern das ist ja allgemein so, dass Klinikärzte natürlich extrem eingespannt sind. Und das wurde auch schon mal angesprochen. Eigentlich ist kaum Zeit, so eine Forschung zu betreiben und es dann trotzdem zu machen und gegebenenfalls eben Abende dafür zu spendieren. Das ist schon ganz fantastisch. Deswegen kann ich eigentlich hier nicht viel vorbringen, was ich mir jetzt von Stefan zusätzlich wünschen würde, sondern ich würde mich dann eher der Forderung von Stefan anschließen, die er ja früher schon mal gesagt hatte, dass es halt schön wäre, wenn man mehr Mittel hätte, um diese Forschung dann auch betreiben zu können, beispielsweise Freistellungen oder eben finanzielle Mittel für weitere Mitarbeiter. Aber diese Mittel können natürlich nicht von Stefan kommen, sondern die müssen dann von anderen Stellen kommen. Aber so bin ich eigentlich extrem zufrieden und freue mich sehr über diese Zusammenarbeit und wie Stefan das macht von klinischer Seite.
Ja, und an der Stelle muss ich jetzt mal sagen, dass mir das eben exakt genauso geht. Und ich finde es vor allem sehr inspirierend, so an dieser Schnittstelle zwischen zwei verschiedenen, ja, vielleicht bezeichne ich es jetzt mal als zwei verschiedene Welten, was es ja eigentlich nicht ist. Aber dass wir praktisch ein und dasselbe Problem aus zwei völlig verschiedenen Richtungen betrachten. Und das finde ich sehr spannend, diese Zusammenarbeit. Und das ist auch eine sehr erfüllende Zusammenarbeit mit dem Sebastian.
Das sind ja jetzt hier sehr, sehr schöne Worte und so ganz zufrieden, frage ich vielleicht eher dann nochmal danach, wenn Sie Ihre Ziele erreicht haben, wenn es kamerabasierte Photoflettoscopie im Krankenhaus gibt, zu Hause am iPad gibt, gibt es denn dann schon Gedanken darüber hinaus? Was könnte sozusagen eventuell noch kommen? Wo haben Sie vielleicht da schon Zukunftsvisionen? Herr Zaunseder.
Ja, ich sehe eigentlich nicht, dass wir damit so regelrecht fertig werden, sondern wenn es uns im nächsten Schritt, wir haben das ja gesagt, wir interessieren uns jetzt dafür, ob wir die Hautdurchblutung gut erfassen können, ob wir da einen klinischen Mehrwert draus ziehen. Und wenn uns das gelingt und wir sehen, ja, das können wir, dann stellt sich ja direkt die nächste Frage, beispielsweise, wie weit kann ich anhand dieser Hautdurchblutung Dinge voraussagen? Sogar. Also nicht nur akut sagen, ja, wie geht's dem denn, sondern kann ich vielleicht in die Zukunft gucken. Und wenn ich irgendwann 3 Minuten in die Zukunft gucken kann, dann würde ich sagen, naja, wenn ich 3 kann, vielleicht kann ich dann auch 1 Stunde. Und wenn ich das könnte, dann könnte ich dem Patienten ja vielleicht richtig gut helfen. Oder wenn ich die Hautdurchblutung so gut charakterisieren kann, die Hautdurchblutung ist ja jetzt auch nur eine Komponente. Jetzt ist es dann sicherlich sehr naheliegend, auch noch andere Vitalparameter des Patienten dazuzunehmen und diese mit der Hautdurchblutung genau abzugleichen und dann auch wieder für eine Verbesserung der Diagnostik und dann natürlich auch der Therapie zu nutzen. Das heißt, ich sehe da ganz viele Möglichkeiten. Also ich glaube, da kann ich mich problemlos bis zu meinem Ruhestand beschäftigen damit. Da habe ich eigentlich keine große Sorge.
Ja, und dann mit so einem wunderbaren Forschungspartner, wo Sie so zufrieden sind, ist das also, stelle ich mir das sehr, sehr schön und harmonisch vor. Wir sind jetzt hier eigentlich schon an einem Ende unseres Forschungsteils. Jetzt sind wir aber ja im Podcast der DGBMT. Und das heißt, es geht so ein bisschen darum, was bedeutet Vernetzung in der Wissenschaft? Bringt das Vorteile mit sich? Bringt das keine mit sich? Ich würde ja jetzt an erster Stelle fragen, wie war das damals bei Ihnen, Herr Zaunseder? Wie sind Sie überhaupt zu DGBMT gekommen?
Ich bin zur DGBMT gekommen, weil ich natürlich dann schon einige Jahre im Bereich der Medizintechnik selber tätig war. Also ich habe in den letzten Jahren meines Studiums hatte ich mich dann schon mit medizintechnischen Themen auseinandergesetzt. Dann habe ich promoviert mit einem medizintechnischen Thema und dadurch, dass die DGBMT eben in dem Bereich aktiv ist, Konferenzen veranstaltet, habe ich überhaupt die DGBMT erstmal wahrgenommen, sage ich mal. Und als ich dann am Institut für biomedizinische Technik angefangen habe zu arbeiten, da hat mein damaliger Chef, Professor Malberg, dann auch sehr darauf gedrängt, dass ich doch nicht nur bei so einer Konferenz teilnehmen soll, sondern auch durchaus dort aktiver mitarbeiten soll, mitgestalten soll. Und das habe ich dann auch gerne gemacht und mache es bis heute eigentlich sehr gerne.
Und wo würden Sie sagen, liegen denn jetzt ganz konkret die Vorteile, das ist auch gerne eine Frage an Sie, Herr Rasche, wenn man eben einem Verband beitritt, Teil sozusagen dieses Forschungsnetzwerkes wird, was kann man ja sowohl jung als auch alt mitnehmen, wenn man noch nicht Mitglied der DGBMT ist oder auch vielleicht, ich weiß nicht, bei Ihnen, Herr Rasche, es wird, gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, unterschiedlichste Verbände. Was sagen Sie, das war so jetzt bei Ihnen ganz konkret, Herr Zaunseder, Ihr persönlicher Vorteil? Wahrscheinlich kann man das gar nicht so in einem ganz konkreten Satz sagen, aber ich bin gespannt.
Das ist tatsächlich sehr schwierig. Ich sehe nicht den einen ganz konkreten Vorteil, beziehungsweise tue mich schwer, jetzt da irgendwas besonders herauszuheben. Also was natürlich andauernd passiert, ist, dass man mit interessanten Leuten zusammentrifft und mit diesen Leuten dann auch gemeinsame Dinge macht, Anträge gemeinsam schreibt oder mal ein Paper. Sowas gab es immer wieder. Bei meiner Berufung zur Professur mag das vielleicht auch eine Rolle gespielt haben, dass ich da eben in der DGBMT sichtbar war und dann auch eben schon in gewisser Weise einen Namen hatte und auch bekannt war für die eine oder andere Arbeit. Das kann alles sehr positiv sich ausgewirkt haben, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es die eine Sache ist. Und ich kann auch niemanden raten, auf die eine Sache hinzuarbeiten, sondern man macht bei sowas mit, man beteiligt sich und normalerweise wird man dann auch Freude dran finden und macht das dann auch gerne weiter. Und man sollte dann auch nicht irgendwie auf die eine große Sache warten, sondern es ist einfach über die ganze Zeit, es sind immer wieder Sachen, es sind vielleicht auch immer wieder Kleinigkeiten, aber insgesamt macht es dann Sinn und ist auch schön.
Was sagen Sie, Herr Rasche? Also VDE schwingt ja hier auch mit und da ist ja auf jeden Fall nicht nur Herr Zaunseder gefragt mit der technischen Seite, sondern da kann man ja durchaus auch als Mediziner, Medizinerin Teil werden.
Ja, Fachgesellschaften in bestimmten Interessensgebieten haben ja ganz viele praktische Vorteile. Man bleibt einerseits up to date, man wird durchaus auch informiert über Entwicklungen, mit denen man sich nicht aktiv beschäftigt. Man hat viele Kollegen, man kennt viele Kollegen, man kann sich austauschen, wenn es Probleme gibt, die man selber vielleicht nicht alleine lösen kann. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und auch man kriegt auch eine Horizonterweiterung und neue Erfahrungen, neuen Input von Sachen, auf die man selber vielleicht gar nicht kommen würde, einfach wenn man sich mit anderen Leuten trifft, sei es virtuell, sei es zu einem Meeting oder wenn man Fachzeitschriften liest, die einfach einem neue Ideen geben. Das finde ich ganz
wunderbar.
Wichtig. Und dann, wie Herr Zaunseder schon sagt, es ist nicht der eine Punkt, den man ganz konkret benennen kann, weshalb man in einer Fachgesellschaft ist, sondern es ist eher so ein Lebenskonzept. Fürs Berufsleben natürlich.
Vielen, vielen Dank. Das sind auch nochmal schöne Worte hier jetzt zum Ende. Ich würde ja sagen, vielleicht haben Sie ja noch den Tipp für die zukünftige ForscherInnen-Generation parat hier auf Zuruf.
Mein Tipp ist, das zu machen, wo man am meisten Lust drauf hat. Das ist das Allerwichtigste und zwar in jedem Level. Das beginnt bei den studentischen Arbeiten und geht bei der Promotion weiter. Das ist das Allerwichtigste.
Sehr gut. Ja, dann sind wir hier schon tatsächlich am Ende angelangt. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Zaunseder, aber auch bei Ihnen, Herr Rasche, dass Sie hier bei mir zu Gast waren und für Ihre wunderbaren Erklärungen und Ausführungen. Und kann nur wie jedes Mal wieder betonen, sollten Fragen im Raum stehen, sollten Anmerkungen, Anregungen oder einfach pures Interesse da sein, dann können Sie natürlich selbstverständlich sowohl unsere Experten als auch uns direkt kontaktieren. Dafür findet ihr wie immer alles in den Shownotes oder aber auch auf der VDE Website. Dort sind die Kontaktdaten hinterlegt und ich würde sagen, keine Scheu, schreibt einfach drauf los. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als Sie in eine 2-monatige Sommerpause zu entlassen. Genießen Sie das dann hoffentlich gute und schöne Wetter. Erholen Sie sich von dem, ja, vielleicht stressigen halben ersten Jahr. Und dann sehen wir uns im September wieder. Und ich freue mich ganz herzlich, Sie dann alle wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.